Es ist eine große Freude, hier zu stehen, um nochmals über das wunderbare Buch, diese kleine Epistel des Apostel Paulus an die Philippa nachzudenken. Was für eine Freude, die Wahrheiten darin zu entdecken. Und ich habe dieses Buch mehrmals gelesen, auch diesmal wieder. Und es geht einem immer wieder das Neues auf. Und ich denke, oh, hast du das eigentlich ausreichend betont? Und in der Tat sind mir Dinge aufgegangen, die ich auch heute nochmal ansprechen möchte, die vielleicht nicht so betont wurden, wie sie hätten betont werden sollen. Wir wollen den Herrn um seine Hilfe bitten, dass wir nicht nur von mir das Wort richtig ausgesprochen bekommen, sondern dass wir auch aufmerksam hören. Lass uns den Herrn um seine Hilfe bitten. Unser geliebter Gott und Vater, in der Tat ist es so, dass du der gnädige Gott bist, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir Zugang zu dir finden, den Zugang, der verloren gegangen ist durch unsere Sünde. Und wir danken dir so sehr, dass du redest durch dein Wort und dass wir alle dieses dein Wort lesen können, dass wir nachvollziehen können, was du gesagt hast. Du verteilst keine Privatbotschaften, sondern du sprichst durch dein Wort. Du hast vor Zeiten durch Träume gesprochen, aber zuletzt hast du durch deinen Sohn geredet und hast uns deinen kompletten Ratschluss gegeben, sodass wir vollständig ausgestattet sind mit dem, was wir wirklich brauchen. Danke dafür. Danke für den Philipperbrief. Danke für diese wunderbaren Einblicke, die wir haben dürfen aus der Beziehung des Apostel Paulus zu den Philippern, aber auch deiner Beziehung zu den Philippern und auch wie die Philipper sich um den Apostel Paulus gekümmert haben. Danke dafür, dass wir so vieles lernen durften. Und ich bitte dich auch, dass dieses, dein Wort, heute in unseren Herzen aufgehen möge, dass wir verstehen können, was die Frucht eines Lebens in Christus ist. Und zwar zu deiner Ehre, lieber Vater, zu deinem Lob. Anbetung sei dir. Amen. Ja, dieser kurze Brief der Philippa ist eine wunderbare Epistel. Wir erinnern uns nur kurz, wir werden 2000 Jahre zurückgenommen in die Geschichte und in die frühe Evangelisation und Missionsbewegung des Apostel Paulus, der vor 2000 Jahren berufen wurde von unserem Herrn Jesus Christus selbst, ein Bote der guten Nachricht zu sein, und zwar auch an die Heiden. Er brachte das Wort Gottes zu den Juden, aber auch zu den Heiden. Und wir sind Zeugen gewesen zu Beginn unserer Predigtserie, als wir die Apostelgeschichte aufgeschlagen haben und gesehen haben, wie das Evangelium auf das europäische Festland kam. Apostel Paulus während seiner zweiten Missionsreise gründet dort Gemeinde mit Silas an seiner Seite und den Timotheus nehmen sie auch mit. Der junge Timotheus ist dabei. Und es kommen in der Tat dort Menschen zum Glauben, den rettenden Glauben. Wie wunderbar. Und diese Gemeinde ist gewachsen und wir sehen jetzt in diesem Philipperbrief etwa 10 Jahre nach diesen Ereignissen, nach der Gründung, den Apostel Paulus in Gefangenschaft, um des Herrn Jesus Christus willen. Er wurde gefangen, er wurde inhaftiert in Rom, er war in Hausarrest und wurde dort an römische Soldaten gekettet in einer eigenen Wohnung. Er war angewiesen auf Freunde, die ihn versorgten, damit er auch seinen Dienst dort fortführen konnte, und das tat er. Und Paulus sah das nicht in irgendeiner Art und Weise als einen Nachteil oder war bekümmert darüber, wo er war, sondern er sah darin eine wunderbare Gelegenheit, jetzt den Menschen das Evangelium dort zu verkündigen. Welch ein Vorrecht, jemanden angekettet zu bekommen, an die Seite, der nicht weglaufen kann, wenn ihr das Evangelium verkündigt. Und das war ihm eine große Freude. Ich habe diese kurze Predigt betitelt, die Frucht eines Lebens in Christus. Und das sehen wir in dem ganzen Brief. Und ich möchte nur ein paar Akzente setzen, ein paar Punkte, die das unterstreichen. Die Frucht eines Lebens in Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Nun, was wir nicht ausreichend betont haben, ist, dass es um Gott den Vater geht. Wir sind vielleicht etwas zu schnell darüber gegangen, das Bild der Frucht, und zwar der Frucht der Gerechtigkeit, Es kommt aus dem Vers 11 in Kapitel 1, den wir gerade gehört haben. Da steht ein Singular, da steht die Frucht der Gerechtigkeit und nicht die Früchte. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als wir das ausgelegt haben. Aber das Bild der Frucht, und zwar der Frucht der Gerechtigkeit, beschreibt das, was im Leben eines Christen gewachsen ist und sichtbar geworden ist. Und Gemeinden sind nicht nur jetzt gute Taten, durch die man, gerecht wurde, das kann überhaupt nicht gemeint sein, sondern es sind die Auswirkungen eines Lebens in Christus. Und diese Frucht wird entstanden sein, wenn man in der geistlichen Verbundenheit mit Christus lebt, aufgrund der wunderbaren Gnade Gottes. Und ich möchte gleich einiges vorausschicken. Das Ziel, und zwar das zentrale Ziel der Erlösungsgeschichte Christi, ist nicht die Vergebung der Sünden. Bitte hört gut zu. Nicht, dass wir uns jetzt missverstehen und ihr sagt, oh, der Borchmann ist ein Irrlehrer. Es ist nicht die Vergebung der Sünden, sondern es ist die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Es ist nicht ein Ziel in sich selbst. Oh, meine Sünden sind vergeben. Toll, wunderbar. Nein, es geht um die Wiederherstellung der Beziehung zum Vater. Ihr Lieben, Jesus führt zum Vater. Das ist so wichtig. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Johannes 14,6 sagt Jesus das. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das bedeutet, dass Christus nicht nur ein Lehrer oder unser Vorbild war, obwohl ich das gleich auch ansprechen werde, dass er unser Vorbild ist, Christus mein Vorbild. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Sondern er ist der Mittler, der den Zugang zu Gott eröffnet. Oh, welch wunderbare Wahrheit. Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Wir haben keinen Zugang zu Gott mehr. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch, der geboren wird, ein Sünder von Natur aus. Wir sind getrennt von Gott. Wir waren ohne Gott in dieser Welt. Und der Einzige, der uns diesen Zugang geben konnte, war Jesus Christus. Das Ziel des Evangeliums ist Gemeinschaft mit Gott. Und das Christentum auf die Vergebung der Sünden oder die Hoffnung auf den Himmel zu reduzieren, ist sogar eine ganz große Gefahr. Dann geht es nur um mich. Dann geht es nur um mich. Die Segnungen sind zwar sehr wesentlich, dienen aber einem größeren Zweck, nämlich dass Menschen Gott kennen, dass sie ihn lieben und sich an ihm erfreuen. Es geht um seine Ehre. Und deshalb habe ich auch, das ist so, wie Paulus das selbst sagt in diesem Vers 11 in Kapitel 1, so gesagt, die Frucht der Gerechtigkeit in Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Und es ist der Vater. Er soll geehrt werden. Und wenn ihr die Evangelium deutlich und einfach mal studiert und durchlest, dann seht ihr, dass der Herr Jesus Christus immer den Vater ehrt. Und der Vater ehrt den Sohn. Die ehren einander und sie haben eine wunderbare Einheit. Christus beseitigte das Hindernis zwischen Mensch und Gott. Durch seinen Tod und seine Auferstehung nimmt Jesus die Schuld weg und versöhnt Sünder mit Gott. Und deshalb können auch nur Gläubige Gott als Vater bezeugnen. Alle anderen, die Gott anbeten oder das Vaterunser sprechen, die hört Gott nicht einmal. Den Gottlosen hört Gott nicht. Das Gebet eines Gottlosen ist ihm ein Gräuel. Du brauchst Jesus Christus, der dir diesen Weg frei macht. Das Gebet geht an Gott, den Vater. Und dann ist da noch natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht diese Beziehung erfahrbar. Der Geist schenkt nicht nur neues Leben, sondern gibt auch die Gewissheit der Gotteskindschaft, sodass wir im Vertrauen was sagen können? Aber, lieber Vater. Im Prinzip könnten wir sagen, Christus ist nicht das Endziel in dem Sinn, dass er die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenkt. Vielmehr bringt er uns in die Gegenwart des Vaters. Und er stellt die Gemeinschaft wieder her, für die der Mensch ja auch ursprünglich geschaffen war und wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass Christus weniger wert wäre. Nein, nochmals, Jesus verherrlicht den Vater. Und das fällt uns auf, wenn wir auf Daniels Botschaften hören werden in der Zukunft, dann werden wir immer wieder sehen, dass Jesus nur das tut, was er sagt, was der Vater sagt. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir einfach nicht. Dann glaubt mir nicht. Das sind die Werke des Vaters. So eine enge Beziehung ist dort. Und ich möchte das nur vorausschicken, wenn ich jetzt von der Frucht spreche, der Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus bekommen und zugeschrieben bekommen, dann ist es zum Lob des Vaters, zu seiner Ehre. Denn er ist der Retter. Wenn ich euch frage, wer ist denn unser Retter, dann sagen viele Jesus. Und das stimmt. Aber auch Gott, der Vater, ist der Retter. Lest mal den Titusbrief durch. Titus 1, Vers 3 oder 2, Vers 10, Titus 3, Vers 4. Wird immer deutlich, Gott, der Vater, ist der Retter. Er ist der Retter, der den Sohn auch geschickt hat. Johannes 3, Vers 16. Gott hat seinen Sohn gesandt. Nun, in diesem Philipperbrief nun, wird uns vor Augen geführt, dass Christus unsere Freude ist. Christus, erster Punkt, ist meine Freude, sagt der Apostel Paulus. Und das wird so deutlich. Und ich will dich gleich fragen, prüfe dich, ob Christus auch deine Freude, und ich meine wirklich deine Freude ist, oder ob du durch irgendwelche anderen Dinge im Leben motiviert und erfreut wirst. Wenn der Gesalbte, der Christus Gott ist, tatsächlich deine Freude ist, dann ist er wie bei Paulus, und das sehen wir in dem ersten Kapitel sofort, der Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Er sagt nämlich, was? Christus ist mein Leben. Er sagt, das ist mein Leben. Das macht mein Leben aus. Das ist nicht nur eine Hinzufügung. Wisst ihr was? Donnerstag gehe ich zum Tanzen, Freitag gehe ich in die Bar zu meinen Geschwistern. Naja, das auch immer. Nein, das ist nicht nur eine Hinzufügung. Es ist sein ganzes Leben. Er ist der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Und die Freude am Herrn und im Herrn ist eine einzigartige Freude, die ausdrückt, dass Christus der Mittelpunkt im Leben eines Menschen geworden ist. Dieser Mittelpunkt bestimmt alles. Christus bestimmt bei einer solchen Person, ich hoffe, dass du als Kind Gottes so eine Person bist, wenn du es noch nicht bist, hoffe ich, dass ich dir den Weg auch aufzeigen kann, wie du dorthin kommen kannst. Nochmals, aus diesem Grund sagt Paulus gleich in Kapitel 1, aus großer Freude, für mich ist Christus das Leben. Und zwar nicht nur irgendwie hier so für ein paar Jahre, sondern wenn ich sterbe, ist er immer noch mein Leben. Sterben ist nämlich ein Gewinn. Dann werde ich befördert. Dann geht es weiter. Damit ist nicht alles aus. Denkt ja nicht, dass damit alles aus ist. Das Leben, so sagt Paulus, das ist für mich eine Person. Das ist Christus. Christus beherrscht mein Leben. Und wenn ihr es genau wissen wollt, dann ist es genau das, worüber ich mich freue. Er ist die Freude meines Lebens. Auch im Kolosserbrief schreibt er den Kolossern, den Christen in Kolosse, in Kolosser 3, 4, wenn der Christus, und dann sagt er eine kleine Einfügung, unser Leben, sagt er, unser Leben, das ist unser Leben. Wenn er offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Seht ihr, ist egal, ob du stirbst oder nicht, wenn du in Christus stirbst, wirst du mit ihm offenbar werden und ihr werdet auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Seht ihr, deshalb ist er so beglückt und freudig darüber. Christus ist unser Leben, sagt Paulus zu den Christen und somit der Grund einer einzigartigen Freude, die sich dann logischerweise auch in der Gemeinschaft am Evangelium wiederfindet. Warum? Weil wer ist das Evangelium? Christus ist das Evangelium. Er fasst das ganze Evangelium zusammen. Wir verkündigen nicht uns selbst, sagt er einmal im zweiten Korintherbrief, sondern wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Und er ist auch der Auferstandene. Er lebte mit den Philippern in dieser Gemeinschaft des Evangeliums. Er wusste, dass sie mit ihm zusammen in diesem kostbaren Team standen. Er sagte nämlich, ihr habt die Gemeinschaft am Evangelium, sagt er gleich in Kapitel 1. Wir haben die Gemeinschaft. Es verbindet uns. Diese Person, diese Botschaft und Evangelium bedeutet die gute Botschaft. Sie verbindet uns. Diese Person verbindet uns, diese Botschaft verbindet uns. Und deshalb dankte Paulus Gott und betete freudig in seiner Fürbitte für die Philipper und sagte, ich danke meinem Gott. so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und er besaß also eine Freude an der Verkündigung des Christus, das sehen wir in Vers 18, dass er dort Freude, was tut es, sagt er dort. Es gab nämlich einige, die auch aus Eigen- und aus Streitsucht das Evangelium verkündigten. Und er sagte, was tut's? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Das war seine Freude. Und aus dieser wichtigen, guten Botschaft ergab sich für ihn auch der entsprechende Lebenswandel. Und deshalb fordert Paulus auf und fordert es ebenso von den Philippern. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Hier werden diese beiden Elemente, die gute Nachricht von Christus. Es geht nicht um eine andere gute Nachricht, es geht um Jesus Christus. Und wenn das so eine gute Nachricht ist, wir haben das gerade gesungen, wenn wir Christen sagen, das ist so eine gute Nachricht, warum murren wir immer rum? Warum hängen unsere Kirche, oh, das ist alles so langweilig? Nein. Warum? Wir haben die beste Botschaft, wir kennen den besten Retter dieser Welt. Es gibt nur einen Retter. Und deshalb ist es angebracht, dass wir unser Leben würdig dieses Evangeliums führen. Indem du einfach sagst, oh, ja, wieso, ich mache mir so eine Sorgen, was der Trump wohl machen wird. Oh, ich bin so ängstlich. Weißt du was? Das ist unwürdig. Das ist absolut unwürdig. Würdig ist, wenn du dich auf diesen Gott verlässt. Wenn Jesus Christus, der Weg zum Vater ist, wenn du diesen Weg beschritten hast und Gott nicht glaubst und gesagt, Gott dir sagt, ich bin der gute Hirte. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jahwe ist der gute Hirte und der gute Hirte ist Jesus Christus. Wenn du ihm nicht glaubst und ihm nicht vertraust, dann lebst du nicht würdig, gemäß dem, was das Evangelium von dir erwarten sollte. Wir kämpfen für den Glauben des Evangeliums sogar. So wichtig ist uns dieses Evangelium. Und die Frucht seines Lebens in Christus war Freude. Und ich frage mich, hast du diese Freude? Und ja, diese Freude geht manchmal verloren. Nämlich dann, wenn wir uns mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, mit denen wir uns nicht so beschäftigen sollten. Oder wenn wir uns nicht genug Zeit nehmen für unseren Herrn Jesus Christus. Für das Wort Gottes, das Wort des Christus. Aber wenn du das Wort des Christus liest, hast du dann Freude? Glaubst du dem, was geschrieben steht? Dann kannst du nicht anders, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich ein Christ bist, dann kannst du nicht anders, als Freude zu haben. Weil das ist die Wahrheit, was da steht. Nun, die Frucht seines Lebens in Christus war Freude, die Paulus auch darüber besaß, dass Gott in seiner Vorsehung die Umstände seiner Förderung des Evangeliums dienen ließ. In Vers 12 sagt er in Kapitel 1, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Seht ihr, er sagt, ich sitze jetzt im Gefängnis, das ist vielleicht nicht der Ort, den man sich so freiwillig aussucht, aber er wusste, ich bin ein Gebundener. Er sagt, ich bin ein Gebundener des Herrn. Ich sitze hier und es wird dem Evangelium dienen. Es wird Christus fördern. Der Name des Herrn Jesus Christus wird bekannt. Wenig später, auch im ersten Kapitel, drückt Paulus seine Freude über die Hoffnung seines Verbleibens aus, worin er die außerordentliche Chance für die geistliche Förderung und die Förderung der Freude des Glaubens bei den Geschwistern erkannte. Kapitel 1, Vers 25, da heißt es, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wo wir hinschauen, sehen wir die Freude. Aber nicht nur im ersten Kapitel, das fängt nur im ersten Kapitel an. Das erste Kapitel zeigt uns, dass er wahre Freude besitzt, nämlich in Christus, in der Verbundenheit mit Christus. Und das ist eine geistliche Verbundenheit. Und ich kann immer wieder betonen, dass uns die Gnade gegeben wurde vor ewigen Zeiten in Christus Jesus. Wir sind mit ihm verbunden. Und das wurde sichtbar, indem wir zum Glauben kamen und diesen Worten glauben, der Heiligen Schrift glauben. Glauben, was Jesus Christus getan hat. Wir sagen nicht, oh, das ist alles Quatsch, das ist alles Quatsch. Nein, wir glauben dem. Und dann sagt er weiter, es ist nicht nur so, dass Paulus ihre Freude suchte, nein, sondern die Geschwister selbst betrachtet er als eine Freude. Weil das sind auf einmal Geschwister geworden. Und Kapitel 4, 1 sagt er, darum meine geliebten und ersehnten Brüder im Herrn. Ja, das habe ich mich vertippt hier, aber da spricht es auch von der Freude. Darum meine geliebten Brüder und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone. Sie waren seine Freude. Warum? Weil sie in der Gemeinschaft des Evangeliums mit ihm standen. Sie waren Errettete. Sie waren wahrhaftig solche, die glaubten und mit ihm in diesem Kampf des Evangeliums standen. Weil Paulus in Christus war, empfand er auch Freude über das Wohlergehen der Geschwister. Und dann sagt er in Kapitel 4, Vers 10, wir haben nicht vor so langer Zeit darüber gesprochen, da sagt er, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Und du denkst so, aha, er ist ja selbstsüchtig. Der freut sich ja nur, dass es ihm gut geht, damit es ihm wieder gut geht. Nein, Vers 17 hat es aufgeklärt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Es ging ihm wirklich nur um die Philipper. Es ging ihm nicht um sich selbst. Er sagte, ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe das gelernt und da kommen wir in Kapitel 4 noch dazu, beziehungsweise, dass wir erkennen, dass er, Christus ist seine Stärke. Er sagte, ich vermache alles durch den, der mich mächtig oder stärkt. Das Thema der Freude durchzieht den ganzen Philipperbrief und Paulus ruft wiederholt dazu auf, sich im Herrn zu freuen. Kapitel 3, 1 habe ich gerade noch gelesen vorhin. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch über die Gehaltserhöhung. Nein, da steht er nicht. Er steht, freut euch in dem Herrn. Freut euch in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Ihr seid eins geworden. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Und dann in Kapitel 4, das ist der bekanntere Vers, und Vers 4, den viele von euch auch auswendig kennt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Christus ist meine Freude, sagt Paulus. Und meine Frage ist Christus wirklich auch deine Freude? Oder ist Christus so eine Hinzufügung oder, naja, sonntags ist ja nicht schlecht. Nein, Christus war sein Leben. Das zeigt, welche Art der Freude er hatte. Er war der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Und diese Aufforderungen zeigen uns, wo die Quelle der Freude tatsächlich liegt. In Christus. Deshalb haben wir die Serie auch so genannt. Christus, die Quelle der Freude und Kraft. Sie liegt in Christus. Denn nur in ihm haben wir diese umfassende, diese einzigartige Freude, die uns niemand nehmen kann, auch die Umstände nicht. Oh ja, zugegeben. Wir verlieren sie manchmal, aber wenn wir uns neu besinnen, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir sagen, Herr, ich habe mich überhaupt nicht gefreut über das, was du in mein Leben gebracht hast. Und es gibt Dinge, die sind schwierig. Die sind schwierig, wenn du vom Arzt kommst und kriegst auf einmal eine Nachricht, oh, sie haben eine ganz schreckliche Krankheit. Dann gehst du nicht jauchzend und jubelnd aus dem Büro des Arztes heraus und tanzt erstmal eine Runde, sondern das fordert dich wozu? Zum Nachdenken. Und du denkst sofort nach und denkst, ha, wer ist der Herr meines Lebens? Weiß er darüber Bescheid? Oder hat Gott irgendwie das nicht so richtig unter Kontrolle? Nein. Durch das Nachdenken, das Nachsinnen, können wir Freude haben über mancherlei Prüfungen, in die wir fallen, sagt Jakobus. Diese Freude liegt in Christus verborgen, weil er uns ewiges Leben gibt. In Christus, in der Vereinigung mit ihm, so zeigt uns der Philipperbrief, ist auch unser Vorbild zu finden. Christus, unser Vorbild. Und das ist Kapitel 2. Und das immer zur Ehre Gottes. Wisst ihr, der Philipperbrief betont die Einheit der Gemeinde. Und Gott möchte Einheit haben. so wie er, der ewige Gott, in der vergangenen Ewigkeit völlig mit sich selbst eins war, nämlich Gott, der dreieine Gott, ist Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. In der ganzen Ewigkeit war er vollkommen genügsam mit sich selbst. In der Selbstexistenz, in all den Jahren, ich meine, die Menschheit ist nicht so alt, wie manche das glauben, aber alles, was davor war, die ganze Ewigkeit dort, der ewige Gott existiert immer und er war immer zufrieden. Und er wollte diese Einheit, dass wir diese Einheit auch auf der Erde haben. Und wisst ihr, das erzeugt Wahnsinnsfreude. Das sehen wir zwischen Mann und Frau. Wenn Mann und Frau eins sind, das ist etwas Wunderbares, etwas Schönes, dass sie eins sind. Es ist etwas Schönes, wenn wir uns als Gemeinde, wenn wir nicht streiten, sondern wenn wir eins sind, wenn wir eines Sinnes sind. Und das sehen wir jetzt in Kapitel 2. Wir wollen durch unsere Vereinigung mit Christus den Vater ehren und loben. Und dies geschieht durch die Frucht der Gerechtigkeit, die durch Christus ist. Die Frucht der Gerechtigkeit, das, was aus der Vereinigung mit ihm herangewachsen ist, entsteht nicht aus einem Vakuum heraus. Nein, die Frucht hat ihren Nährboden in der Vereinigung mit Christus. Wir sind auch vereint mit ihm. Er ist meine Freude, er ist auch mein Vorbild geworden und mein Retter. Christus, mein Vorbild, Kapitel 2. Die Frucht der Gerechtigkeit, die sich aus einem Leben in Christus ergibt, wenn sie richtig wächst, mündet in einer Gesinnung der Gleichheit, Gleichgesinnung. Dem Herrn Jesus liegt es sehr an der Einheit seiner Nachfolger. Schon im Alten Testament wird diese Einheit gepriesen. Seht, wie lieblich es ist, wenn Brüder beieinander sind, einträchtig beieinander sind. Psalm 133. Eine wunderbare Einheit ist es, wenn wir eines Sinnes sind und sie diese Sinne auch richtig ausgerichtet sind. Dem Herrn Jesus liegt dabei. Er ist die Einheit. Und als Frucht der Gerechtigkeit, die zur Ehre und zum Lob Gottes bestimmt ist, gibt er uns diese Einheit. Eins wollen wir sein und somit auch die Freude derjenigen vervollständigen, die sich um unseren Glauben kümmern. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 2. Da heißt es, macht meine Freude. Da haben wir wieder die Freude. Nochmals, Freude ist nicht nur in Kapitel 1, sondern durchdringt den ganzen Brief. Macht meine Freude vollständig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig, auf das eine bedacht seid. Seht ihr, auch diejenigen, die an euch arbeiten, wir lieben es, wenn wir in einer Gemeinde unseren Dienst tun können, die sich einig ist, die wir auf Christus ausgerichtet sind. Diese Freude wird in der Einheit sichtbar. Und sie entsteht nochmals durch das Vereintsein mit Christus, durch den Glauben an ihn. Und das in ihm beharren, in ihm verbleiben. Es ist nicht so, dass wir nur einen kurzen Lauf, einen Spurt. Das Christsein ist nicht nur ein kleiner Spurt. Oh, wir müssen eine kurze Zeit mit Christus gehen und dann bin ich schon irgendwie gerettet, ich komme in den Himmel. Darauf kommt es nicht an. Nochmals, Christus hat uns den Weg freigemacht zum Vater, weil er die ewige Gemeinschaft mit uns genießen will und liebt. Nun, um das zu erreichen, müssen wir ein und dasselbe Vorbild haben. Um diese Einheit zu haben, müssen wir ein einziges Vorbild haben. Ein perfektes Vorbild haben. Zu diesem Vorbild wenden wir uns und dem wollen wir folgen. Und das ist in Christus Jesus zu finden. Und das ist diese Verse über die Selbstentäußerung des Herrn Jesus Christus. Das ist der Schlüsseltext hier im zweiten Kapitel. Tut nichts, heißt es da weiter in Vers 3 in Kapitel 2, aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Oh, gestern hatte meine Frau mir ein wunderbares Zitat geschickt von einem Pastor, der diese Kultur anspricht, die es bei uns gibt, nämlich diese Art christlicher Promi-Kultur, wo es um Anerkennung geht, wo wir uns als Christen selbst preisen, was wir alles errungen haben und was wir alles bewirkt haben und wie toll unsere Dienste sind. Und er sagt, dieser Pastor sagt, ich verspreche euch, wenn ihr wirklich so großartig seid, dann werde ich das schon herausfinden. Und ich werde mich umso mehr zurückhalten, wenn ihr geduldig den Mund haltet, während ihr darauf wartet, dass ich im geistlichen Sinne euch aufhole. Insbesondere für christliche Leiter und Organisationen sagt er, eure Selbstdarstellung steht absolut im krassen Kontrast, im Widerspruch zum Menschensohn, der sagte, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir sollen niedrig von uns denken. Niemand soll höher von sich denken, als sich zu denken gebührt, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 12. Und dann fordert dieser Pastor auf und sagt, merkt euch den prahlerischen Menschen oder Dienst. Gott wird sie am Ende nicht ehren. Diese Art, sagt er, christlicher Promikultur hat ihren Lauf genommen. Es ist an der Zeit, ihr ein endgültiges Ende zu bereiten oder zu setzen und sie in den Abgrund zurückzuschicken, aus dem sie gekommen ist. Ihr Lieben, wir müssen uns demütigen. Und genau das dazu fordert Paulus hier auf. Er sagt, guckt auf das Vorbild, das ultimative Vorbild. Dann sagt er in 2 Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, als er in der Gestalt, in der Morphe, also nicht eine äußere Gestalt, sondern das Wesen Gottes hatte. Was machte er? Er es nicht als einen Raub festhielt. Und er sagt, das ist meins, meine Gottheit, meine Herrlichkeit, das ist alles meins, das ist für mich. Nein, nein, er hielt dann daran nicht fest, sondern er war bereit. Er war sogar Gott gleich, Isos, er war ihm gleich, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an, eine Morphe, die Gestalt eines Sklaven, das Wesen eines Sklaven. Und er diente, er kam, um zu dienen. Und wenn man Jesus, das haben wir auch angesprochen, du hast Jesus angeguckt, du gingst vielleicht nach Bethlehem, die Hirten kamen. Und da lag nicht irgendwie ein Kind, das gestrahlt hat und Diamantenfingernägel hatte oder irgendein besonderes Erscheinungsbild. Er war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er wurde ein wahrer Mensch. Und seine wahre Gottheit verschwand hinter dem Schleier seiner Menschheit. Du hast ihn ins Gesicht geschaut und hast gedacht, oh, ein Mensch. Er erniedrigte, in Demut erniedrigte er sich. Und er sagt, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Christus als Vorbild. In der Gemeinde brauchen wir das. Wir sollen so von uns denken, wie Christus gedacht hat. Und gesinnt ist, und ein Gesinnen ist ein dauerhaftes Denken. Und das sollen wir auch haben. Wir sollen das dauerhaft haben, nicht nur vorübergehend, sondern immer so gesinnt sein, dem anderen zuerst. Nicht da auf Kosten der Wahrheit und sagen, oh ja, meine Wahrheit ist, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, nicht so wichtig, du darfst auch mal was sagen. Wir sollen ja alle gleichberechtigt sein. Nein, nein, darum geht es nicht. Wir sollen uns demütigen vor dem, der uns sein Wort gegeben hat. Und ihr Lieben, der gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und ihr Lieben, er ist tatsächlich an einem Kreuz gestorben. Ja, es kamen unlängst ein paar Fragen auf darüber, war das nicht nur ein Pfahl, weil da in der Bibel immer nur Pfahl steht. Nun, wir wissen, dass es ein Kreuz war, weil die Römer haben gekreuzigt, Tausende von Menschen gekreuzigt. Und wir sehen auch, der Kontext zeigt uns, dass es das Kreuz war. Denn Thomas spricht von den Nägelmalen, ja, die Wundmale, die durch die Nägel ausgelöst wurden. Es steht nicht, er wurde festgenagelt, aber das ist da, die Male, die Wundmale. Und es ist an einem Stamm äußerst schwierig, jemanden festzunageln. Und die Archäologie belegt, dass Römer einen Stamm hatten und einen Querbalken benutzt haben. Und deshalb hat sich auch dieses Bild so weit deutlich gemacht. Nun, die Zeugen Jehovas glauben das nicht. Sie glauben, das war einfach nur ein Pfahl. Und ihr werdet nirgendwo, wenn ihr zu Zeugen Jehovas kommt, nirgendwo ein Kreuz finden in der Symbolik. Nirgendwo. Nicht im Königreichssaal, nicht in irgendeiner Rhetorik wird nie das Kreuz vorkommen. Aber das nur nebensächlich. Jesus war gehorsam, weil er sich demütigte. Und ihr Lieben, das soll unser Vorbild sein. Das soll unser Vorbild sein. Wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir anerkennen, was Gott sagt, ihm glauben und ihm folgen. Und selbst wenn Leute sagen, hast du eine Macke? Glaubst du an das Kreuz? Das Wort vom Kreuz? Das ist doch eine absolute Torheit. Nein. Es ist der Weg, den Jesus Christus benutzt hat, um uns Sündern den Weg frei zu machen zum Vater, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Ihr Lieben, und das betont dieser Brief sehr wohl. Und er sagt, ihr müsst eins sein, eines Sinnes. Und dann sagt er in diesem zweiten Kapitel auch, seid genauso gehorsam. Und er bringt drei weitere Imperative, also Befehle, und zeigt, worin wir gehorsam sein müssen. Und nicht zuletzt in Kapitel 2 führt er zwei lebendige Beispiele an, die das verkörperten. Und da war einmal Timotheus und zum anderen der Gesandte Epaphroditus aus Philippi. Erinnert ihr euch? Paulus war auf die Hilfe von Menschen angewiesen. Er hatte nicht viele Menschen dort um sich herum, aber er musste sich finanzieren in seiner eigenen Wohnung, wie wir lesen können, in Apostelgeschichte 28, wo er an einen Soldaten gekettet war. Sie mussten Dienste für ihn erledigen und er war aktiv in der Verkündigung des Evangeliums. Er brauchte diese Leute und Epaphroditus war so einer, der diente dem Paulus an der Stelle für die Philipper. Die Philipper sandten ihn. Und Timotheus wollte er zurück zu den Philippern senden, war im Begriff, ihn zu senden. Und er selbst wollte auch kommen, weil er so gesinnt war und Jesus als Vorbild hatte. Nun, dritte Kapitel, Christus ist mein Gewinn. Das sehen wir so deutlich. Es ist eine weitere Frucht. Jemand, der die Gerechtigkeit Gottes besitzt, des Herrn Jesus Christus besitzt, die wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können, der erkennt, dass Christus der Gewinn ist im Leben. Wir sehen in Vers 8, Kapitel 3, Vers 8, dass es dabei um die Erkenntnis des Herrn geht. Da heißt es, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Und das ist nicht ein intellektuelles Wissen, das er über Christus hatte, sondern eine intime Beziehung, die er zu Jesus Christus hatte. Und er sieht, dass alles, was er religiös für sich errungen hatte im Judentum, dass es wertlos war. Absolut wertlos. Es konnte ihn nicht zu Christus bringen, er achtete das so für Dreck. Als Dunk, als Kot sogar ist das Wort. Alles ist vergeblich. Aber Christus, er ist mein Gewinn. Er ist mein Gewinn, wie wir auch Vers 9 dann lesen. Da heißt es, und in ihm werde ich erfunden. Erstmal nochmal in Vers 8 geht es weiter. Die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Warum? Damit ich Christus gewinne. Christus war sein Gewinn. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Gott hatte nämlich vorgesehen, dass er alle Sünder strafen musste. Das entspricht seinem Wesen. Gott muss Sünder strafen. Und insofern verherrlicht sogar eines Tages jetzt schon die Hölle Die ewige Verdammnis verherrlicht Gott, weil dort sehen wir seine Gerechtigkeit ausgedrückt. Da gehören wir alle hin. Aber Gott war so gnädig, dass er seinen Sohn sandte. Und Jesus Christus lebte ein perfektes, gerechtes Leben. Er hat alles erfüllt. Wir haben gerade noch darüber gesprochen. Er ließ sich sogar taufen. Warum ließ er sich taufen? Meine Güte. Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er identifizierte sich mit der Menschheit. Und das ist das, was er tat. Das hat er für mich getan. Ich habe nichts perfekt getan. Er hat es alles in Perfektion getan. Sein Gehorsam ist mein Gehorsam. Dadurch, dass ich in ihm bin, sieht der Vater Christus. Er sieht nicht meine Verdorbenheit, sondern meine Sünde, meine Schuld wurde vergeben. Die Strafe lag auf ihm. Sie liegt auf ihm. Lag, sagen nur die Israeliten eines Tages, weil sie dieses Lied aus Jesaja 53 singen werden. Aber sie liegt auf ihm. Die Strafe, die liegt auf ihm, weil er gestorben ist. Deshalb ist Christus mein Gewinn. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern jetzt wird mir die Gerechtigkeit des Sohnes, der ein perfektes Leben geführt hat, die wird mir durch den Glauben aus Gnade allein zugeschrieben. Was für ein wunderbarer Tausch. Christus hängt am Kreuz für meine Schuld, für deine Schuld, für die Schuld all derer, die an ihn glauben. Und er sühnt unsere Sünde. Sie ist völlig abgegolten durch diesen einen Tod am Kreuz. Ein für alle Mal. Er bezahlt. Wow. Gleichzeitig wird mir die Gerechtigkeit, die er gelebt hat, zugeschrieben durch den Glauben. Wie nennt man das? Das ist ein absoluter Gewinn. Das ist ein Volltreffer. Und das ist die Frucht, die wir sehen dürfen, aus der Gerechtigkeit kommt, dass wir das sehen, dass Christus unser Gewinn ist. Das ist nicht nur unser religiöses Vorbild. Oh ja, Jesus hat gelitten, wir sollten alle so leiden. Ja, darum geht es gar nicht. Wir sollten alle so leiden wie Jesus und, oh ja, er hat uns wirklich gezeigt, wie man Leute heilen soll und bla bla bla. Darum geht es nicht. Es ging darum, dass er uns seine Gerechtigkeit erwirkte. Und der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Erinnert euch, was ist unser Gewinn? Worauf zielen wir ab? Den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Das ist unser Gewinn. Das ist nämlich der Kampfpreis, das Ziel. Erinnert ihr euch an diese Predigt? Das ist, dass wir ihm gleich sein werden. Das heißt nämlich in Vers 21, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ihr Lieben, wenn das kein Gewinn ist, du darfst wie Christus sein. Du wirst umgestaltet in das Bild seines lieben Sohnes. Der Vater sorgt dafür, dass das geschieht. Und das geschieht heute, wenn ihr auf sein Wort hört. Denn das Wort heiligt uns. Es verändert uns. Das Wort ist Wahrheit und die Wahrheit heiligt uns. Viertens, und ich muss ein bisschen schneller gehen, Christus ist auch meine Stärke, Kapitel 4. Und wir haben schon das Missverständnis gesehen, wenn es da in Vers 13 darum geht. Und dieser Vers ist wirklich sehr, sehr bekannt, wo es heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und Christus wurde später hinzugefügt in den neueren Handschriften, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wir wissen, es bezieht sich auf Christus, das stimmt. Also insofern ist es kein großes Problem, dass die späteren Handschriften das eingefügt haben. Aber er macht mich stark. Oh, tatsächlich. Dann werde ich morgen einen Marathon laufen. Morgen werde ich einen Marathon laufen. Ja, Christus wird mich schon stark machen. Wisst ihr was? Ich kann nicht einmal durch meine Sackgasse laufen, ohne dass ich mir die Zunge bis zum Boden hänge. Das ist nicht gemeint. Das ist Blödsinn. Hier geht es darum, die Umstände, in denen Paulus war, die hat er angenommen. Er hat ihn stark gemacht. Er war nicht angewiesen auf die Gaben der Philipper. Und trotzdem bedankt er sich bei ihnen und er sagt, wisst ihr was, Gott sorgt für mich. Er macht mich stark, mich in jeder Situation, in der ich mich befinde, zurechtzufinden. Das ist etwas Wunderbares, wenn wir das sagen können. Egal, was in deinem Leben passiert, du kannst sagen, wisst ihr was, ich finde mich zurecht. Jemand hat darüber gewacht. Jemand weiß ganz genau Bescheid, was in meinem Leben passiert. Und wir wissen schon aus Psalm 121, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott sitzt nicht in der Ecke und ist eingenickt oder so, einen kleinen Mitternachtsschlaf gemacht. Das macht er nie. Das hat Jesus mal gemacht, weil er der wahre Mensch war und seine Herrlichkeit hinter dem Schleier der Menschheit verborgen war. Das schlief er, als er über den Meer, über das See Tiberias, Galiläa, fuhr mit den Jüngern. Aber er blieb immer Gott. Und er wusste auch, was in unserem Leben geschieht. Und er ist derjenige, der uns stark macht und uns auch Stärke gibt und Kraft gibt und seine Kraft in uns wirksam werden lässt. Und sie wurde wirksam, indem nämlich Gott, der Vater, uns mit Christus auferweckte. Diese Kraft, die wirkt immer noch in uns. Und das ist die Kraft des Christus. Der macht uns auch stark. Er macht uns stark, denn er hat seine Versprechen eingehalten und hat uns einen Geist, nicht der Furcht, sondern der Kraft, der Disziplin, der Selbstbeherrschung gegeben. Wir können mit dem, was wir haben, zufrieden sein. Und wisst ihr, die Gemeinde in Philippi war eine verfolgte Gemeinde. Und Paulus sagt in Kapitel 1, erinnert ihr euch, er sagte, uns ist das Vorrecht gegeben worden, die Gnade erwiesen worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und deshalb, selbst wenn Gott uns ins Leid führt und er wehrt es und er tut es auch schon, denn auf verschiedene Art und Weise leiden wir auch schon, dann gibt er dir die Kraft und die Stärke dafür, zufrieden zu sein. Du brauchst nicht die optimalen Umstände. Du brauchst nicht die Gehaltserhöhung und du brauchst auch nicht das Haus, um glücklich zu werden. Du brauchst nicht die besten Freunde, du kannst sogar allein gehen. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Du brauchst Christus in deinem Leben. Und wenn du Christus nicht kennst, persönlich kennst, ich meine nicht die Geschichten, die wir dir vorlesen oder vorgetragen haben, sondern persönlich im Glauben angenommen hast, dann ist heute der Tag, wo du erleben kannst, dass Christus diese unbegreifliche Freude schenkt, dass er dein Vorbild sein kann für das Leben, dir Einheit geben kann mit Leuten, die du noch nicht mal lange kennst. Aber wir sitzen, gucken in eine Richtung, hören da auf jemanden, der da vorne so eine Predigt hält und Leute, die vielleicht von der Straße kommen, denken, das ist komisch. Die hören da irgendeinem Mann zu und der redet von dem Wort Gottes, das schon verstaubt ist und 2000 Jahre alt und noch älter. Ja, meine Güte, das ist merkwürdig. Gott wird dir klar machen, darin ist die Freude, darin ist der Gewinn. Wenn du ihm vertraust, wirst du ein neues Leben haben durch die Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die bringt Dinge hervor. Du wirst ein verändertes Leben haben. Du wirst deine Stärke in Lebenssituationen erleben und du wirst auf einmal nicht deine eigene Ehre suchen, sondern das Lob des Vaters und die Ehre des Vaters. Und dann kannst du auch sagen, es ist mir egal. Leute mögen über mich reden, sie mögen denken, oh, was für ein komischer Mensch. Das zählt nicht. Es zählt das, wo du eines Tages vor Christus Jesus stehst. Und da kannst du nicht deine Freunde zur Hilfe rufen und sagen, oh, komm doch mal her, hilf mir mal hier, ich bin in trouble, ich bin in Schwierigkeiten. Komm heute zu Jesus Christus, damit er dich zum Vater führt. Damit du versöhnt wirst mit ihm. Glaube seinem Wort. Du musst keine eigenen Leistungen, du kannst keine eigenen Leistungen bringen. Der Glaube aus Gnade allein ist ausreichend, um zu dem lebendigen Gott zu kommen. Und das macht dieser Brief so wunderbar deutlich. Wir danken dem Herrn für diesen Philipperbrief. Lasst nicht ab davon, über das nachzudenken, was wahr ist, was ehrbar ist, was vom guten Ruf ist. Wenn etwas Lobenswertes ist, denkt dem nach. Und das findet ihr alles in diesem Brief. Denkt daran. Euer Denken bestimmt euer Handeln. Eure Gesinnung bestimmt euer Handeln. Bekennt ihn eure Sünde, eure Schuld. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst uns den Herrn darum bitten. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir zu deinem Vater. Vater im Himmel, du hast uns geschaffen für dich selbst. Du hast uns nicht zu unserem Vergnügen geschaffen, aber du hast uns für dich selbst geschaffen und dieses Werk, diese Schöpfung erfordert diese geistliche Neuschöpfung. Und das hast du bewirkt durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, der unsere Sünde auf sich genommen hat. O Herr, wir hätten bestraft werden müssen, nur für eine einzige Sünde, eine Übertretung des Gesetzes fordert unseren ewigen Tod. Aber du hast diese Strafe auf uns, auf dich genommen, Herr Jesus Christus. Dafür danken wir dir. O, danke, dass du uns nicht nur Vergebung, sondern auch deine Gerechtigkeit gegeben hast auf der anderen Seite. O, wie wunderbar es ist, mit dir zu gehen. O Herr, wir wissen, dass das Leben mit dir auch Schwierigkeiten bereitet, aber eine einfache Rechnung macht uns deutlich, dass jedes Leid nicht nur nicht redenswert ist, sondern dass jedes Leid auch von dir gebraucht wird, um uns mehr in das Bildnis deines Sohnes umzugestalten, Herr Jesus Christus. Wir entfernen uns so schnell von dir. Wir folgen so schnell den Impulsen unseres Fleisches. O Herr, lass das nicht so sein. Hilf uns, die wir im Geist sind, dass wir auch im Geist wandeln, dass wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen, damit wir würdig des Evangeliums wandeln, zu deiner Ehre und zu deinem Lob, lieber Vater. Amen.